Deutschlandfunk.
Christine, optimierst du dich, um besser zu schlafen? So als Schlafforscherin kennst du ja eigentlich alle Hacks.
Also ich nutze mein Wissen natürlich schon manchmal, um zum Beispiel bei einem Jetlag schneller wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen. Aber Optimierung, das klingt auch echt so ein bisschen anstrengend, finde ich. Und mir ist ein entspanntes Verhältnis zu meinem Schlaf ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu gutem Schlaf.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Biohacking und manche sprechen da bei einer besonderen Form auch von Circadian Hacking. Menschen, die das machen, die wollen den perfekten Zeitpunkt zum Schlafen, Aufstehen, Essen oder für Sport herausfinden, um gesünder und produktiver zu sein. Und die helfen nach mit allen möglichen Gadgets, wie zum Beispiel Tageslichtlampen oder Blaulichtfilterbrillen.
Wir schauen uns heute mal an, was aus wissenschaftlicher Sicht dran ist an diesen ganzen Behauptungen. Was wirklich hilft, was eher nicht und ob man dafür wirklich Geld ausgeben sollte.
Und am Ende unserer Folge kennt ihr von uns, unser Mythencheck. Da geht's drum, ob wir den ganzen Tag gerädert sind, wenn der Wecker im falschen Schlafstadium klingelt. Christine, mal vorab. Schlaf und sich selbst optimieren. Das kann aber schon zusammengehen, oder?
Ja, schon. Also das schließt sich nicht grundsätzlich aus. Man hört ja auch häufig so von Schlafhygiene, also das ist so ein Sammelbegriff für Verhaltensweisen, die guten Schlaf fördern sollen.
Ja, haben wir schon oft drüber geredet, ne, Christine?
Genau. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man zu regelmäßigen Zeiten ins Bett geht und aufsteht oder dass man nicht zu spät am Nachmittag noch einen Kaffee trinkt. Besonders nicht, wenn man da empfindlich ist und dann eben nicht schlafen kann. Gerade wenn man nicht so gut schläft, dann kann es sich einfach lohnen, da mal einen Blick drauf zu werfen und sich zu fragen, was davon könnte sich auch für mich lohnen, mal auszuprobieren. Wichtig ist aber, glaube ich, einfach, dass das Ganze nicht in Stress ausartet. Weil wenn man Stress bekommt, weil man dann nicht rechtzeitig ins Bett geht oder noch schlimmer, soziale Aktivitäten vielleicht sogar vernachlässigt, weil man den Schlaf und diese eigenen Routinen über alles stellt, dann ist es wahrscheinlich, dass auch der Schlaf drunter leidet und eben nicht besser wird.
Wir starten mal mit einem Beispiel. Was jemand, der Biohacking bzw. Circadian Hacking betreibt, so tut in Sachen Schlaf. Dave Asprey, der ist so bekannt als Father of Biohacking. Das ist ein US-Amerikaner, der ist Unternehmer und Buchautor. Und er ist außerdem dafür bekannt, dass er gesagt hat, ich will 180 Jahre alt werden und dafür optimiere ich mich. Also er optimiert natürlich auch seinen Schlaf.
Jetzt bin ich gespannt.
Und er verkauft natürlich auch Produkte, die den Schlaf und die Konzentrationsfähigkeit am Tag verbessern sollen.
Ja klar, bisschen Business muss natürlich,
natürlich
auch dabei sein.
Und zwar zum Beispiel eine Blaufilterbrille.
Here's what I do when I'm indoors. I put on glasses that block some, but not all of the blue light. This is called True Dark Glasses, and I started this company. I don't operate it, but it's something I started because it makes such a big difference for me. Cutting out the blue light that stresses your brain, it completely changes things. You wouldn't even believe it.
You wouldn't even believe it. Also, er
ja,
sagt...
Ja, da müssen wir uns nachher nochmal genauer darüber unterhalten.
Auf jeden Fall. Er sagt, wenn er in geschlossenen Räumen ist, dann trägt er diese selbstentwickelte Blaufilterbrille und hat mehr Energie als zuvor. Und wir kommen später, du hast gerade gesagt, noch darauf, was das eigentlich wirklich bringen kann. Und wir kommen auch noch auf Fußballspieler, die sich optimieren. Wir haben über ihn schon öfter mal gesprochen, über Erling Haaland.
Ah, das ist der mit dem Mouth-Taping, oder?
Ja, genau, das ist der mit dem Mouth-Taping. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Der ist ja auch so ein Biohacker, sagt er, ne? Und Ilkay Gündogan, von dem habe ich auch noch was mitgebracht. Aber vielleicht an der Stelle erstmal zu den Begrifflichkeiten. Ich habe es eben gesagt, Biohacking, das ist so eine Art Oberbegriff für alles Mögliche, wo man mit so einer Hacker-Mentalität an die Biologie rangeht. Also so wie so ein klassischer Hacker an Computersysteme rangeht. Zum Beispiel, man macht kleine Experimente, statt im Labor, natürlich bei sich zu Hause. Das ist so ein bisschen so do-it-yourself-mäßig, ne? Oder man verändert bzw. hackt so den eigenen Körper. Das wäre dann Body Hacking, indem man sich zum Beispiel so kleine Magnete in die Finger einsetzt, sodass man plötzlich Magnetfelder fühlen kann. Oder eben dann das, worüber wir jetzt heute sprechen, Circadian Hacking, also unser Zeitgefühl hacken, die innere Uhr hacken. Christine, Wir wollen mal basic anfangen. Was ist der zirkadiane Rhythmus?
Ja, der zirkadiane Rhythmus, der wird ganz zentral von unserer inneren Uhr, jeder von uns hat eine innere Uhr, die im Gehirn sitzt, von der wird dieser zirkadiane Rhythmus gesteuert. Und er umfasst eben einen Zeitraum von ungefähr 24 Stunden. Es ist von Mensch zu Mensch leicht unterschiedlich. Und dieses Wort zirkadian, also das setzt sich ja zusammen aus circa, das bedeutet ungefähr, und dies, das bedeutet Tag. Also eben ungefähr ein Tag, das ist der zirkadiane Rhythmus.
Leuchtet ein.
Ja, fällt dir denn ein Beispiel ein, so aus deinem Erfahrungshorizont für so einen zirkadianen Rhythmus?
Ich meine, wir reden natürlich ständig über Schlafen und Wachsein, ne? Das ist ja auch Teil unseres zirkadianen Rhythmus.
Ja, genau. Also ein ganz typisches Beispiel für einen zirkadianen Rhythmus ist eben unser Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber zum Beispiel auch die Körpertemperatur, die folgt einem zirkadianen Rhythmus, die ist in den frühen Morgenstunden auf dem Tiefpunkt und steigt im Laufe des Tages langsam an und dann irgendwann sinkt sie eben auch wieder ab. Und generell muss man sagen, ganz viele unserer körperlichen Rhythmen, die folgen so einem zirkadianen Muster.
Genau, da wollen wir nämlich nochmal genauer drauf gucken. Mhm. Welche Prozesse im Körper laufen denn ab? Verteilt über diese 24 Stunden?
Also die Grundlage für den zirkadianen Rhythmus unserer inneren Uhr bilden eben biologische Prozesse, in denen bestimmte Proteine gebildet werden. Und wenn genügend davon da ist, dann wird die Produktion gestoppt. Dann heißt es einfach, hey, ist genügend da, könnt aufhören. Und diese Proteine, die da gebildet wurden, die werden dann aber auch wieder abgebaut. Und wenn die Menge dann unter eine bestimmte kritische Marke fällt, dann heißt es, hey, jetzt müssen wir wieder produzieren. Also dann fängt das wieder von vorne an, die Produktion. Und dieser Zyklus von Produktionsbeginn zu Produktionsbeginn, der dauert eben, wenn alles unbeeinflusst abläuft, ungefähr 24 Stunden. Jetzt, das war jetzt natürlich ziemlich biologisch, deshalb habe ich noch ein alltagsnäheres Beispiel mal mitgebracht. Also stellen wir uns mal vor, die Kaffeekanne im Büro, die ist morgens gut gefüllt. Und dann wird der Kaffee im Lauf des Tages in dieser Kanne natürlich immer weniger, weil immer mehr Leute davon trinken. Und irgendwann ist der Kaffee dann zu Ende und am nächsten Morgen im Büro kocht dann eine Person wieder neuen Kaffee und der kann dann wieder getrunken werden. Und von einer Füllung bis zur nächsten sind es also ungefähr 24 Stunden.
Okay, das würde auch bedeuten, wir können anhand des Kaffeestands sehen, wie spät es ist, beziehungsweise wo innerhalb von diesem 24-Stunden-Zyklus wir gerade sind.
Genau, ja.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, ungefähr 24 Stunden. Wie können wir denn dann in einer Welt leben, in der der Tag genau 24 Stunden dauert?
Ja, das klingt erstmal so, als könnte das irgendwie gar nicht funktionieren. Ja. Und man muss auch sagen, bei den meisten Menschen dauert dieser Zyklus der inneren Uhr ein bisschen länger als 24 Stunden. Bei manchen auch ein bisschen kürzer, aber halt in vielen Fällen nicht genau 24 Stunden. Wenn er nicht beeinflusst wird. Aber wir leben ja jetzt nicht komplett isoliert irgendwo in einer dunklen Höhle ohne Kontakt zur Umwelt. Und unser Körper bekommt ja Signale aus der Umwelt, zum Beispiel über das Licht, das Tageslicht oder auch Dunkelheit, über Aktivität, über Nahrungsaufnahme oder die Zeiten, zu denen wir Nahrung zu uns nehmen, die eben dann diesen inneren Rhythmus, den wir in uns haben, ein bisschen beschleunigen können oder auch verlangsamen, sodass der dann eben sich doch in den 24-Stunden-Rhythmus der Welt einpassen kann.
Ich glaube, man könnte das so zusammenfassen. Unser Rhythmus, der kommt zwar von innen, du hast ja eben erklärt, wo die innere Uhr sitzt, wird aber mit dem Außen synchronisiert.
Genau.
Erklär doch bitte mal, was das im Detail dann heißt.
Lass uns doch mal das Licht als Beispiel nehmen, denn wie das eben auf unseren zirkadianen Rhythmus wirkt, da weiß man sehr viel darüber. Wenn wir also morgens aufstehen und Licht in unsere Augen fällt, dann wird die innere Uhr so ein bisschen angeschubst, etwas beschleunigt. Und das hilft vor allem denen, deren innerer Rhythmus tendenziell ein bisschen länger ist als 24 Stunden. Weil anschubsen heißt, okay, der wird dann auch ein bisschen kürzer, also bewegt sich mehr in Richtung 24 Stunden. Licht später am Tag oder auch am Abend verzögert oder verlangsamt aber die innere Uhr etwas. Und das kann dann auch denen helfen, die zum Beispiel einen inneren Rhythmus haben, der ein bisschen kürzer ist als 24 Stunden, weil die können sich dann so auch einpassen. Und im Optimalfall ist der Lichteinfluss einfach so, dass der innere Rhythmus eben genau mit diesen 24 Stunden der Welt, in der wir leben, synchronisiert ist. Und ja, so können wir eben trotz, dass unser innerer Rhythmus nicht genau 24 Stunden lang ist, können wir uns jeden Tag da einfügen.
Das klingt erstmal alles Super. Die innere Uhr passt sich den äußeren Umständen an, also dem 24-Stunden-Rhythmus der Erde mit dem Tageslicht. Aber es gibt da ein Problem. Wo liegt das?
Ja, was ein Problem ist, ist, dass der innere Tag und die innere Nacht nicht bei jedem Menschen zur gleichen Zeit beginnen. Und schon gar nicht unbedingt dann, wenn die gesellschaftlichen Rhythmen irgendwie vorschreiben, dass man in die Schule gehen soll und sich konzentrieren soll oder dass man fit bei der Arbeit erscheinen soll. Das bedeutet also, die innere Präferenz für zum Beispiel ein bestimmtes Schlaf- bzw. auch Wachfenster, das bezeichnet man auch als Chronotyp, passt oft eben nicht zu diesen gesellschaftlichen Rhythmen. Und das kann dann schon Konsequenzen haben. Also in manchen Fällen bekommen die Menschen in Arbeitstagen dann einfach nicht genügend Schlaf, weil sie gar nicht früh genug müde werden oder einschlafen können, um dann im Lauf der Nacht auch wirklich auf ihre 7 bis 9 Stunden Schlaf zu kommen. Und häufig verschieben Menschen deshalb auch ihren Rhythmus zwischen freien Tagen und Arbeitstagen immer so ein bisschen hin und her. Also man geht dann häufig am Wochenende eben ein bisschen später schlafen und steht auch später auf und muss sich dann aber an den Arbeitstagen wieder an einen anderen Rhythmus anpassen. Und diese Verschiebung der Rhythmen, das nennt man auch einen sogenannten sozialen Jetlag. Mhm. Und von dem weiß man, dass es da einen Zusammenhang gibt, zum Beispiel mit Stoffwechselerkrankungen wie Übergewicht oder Diabetes Typ 2, auch depressiven Symptomen oder auch schlechteren Leistungen, zum Beispiel in der Schule.
Jetzt ist es ja bei Bio oder Security and Hackers meistens so, die fühlen sich tagsüber erstmal groggy, irgendwie unproduktiv oder haben vielleicht auch Probleme mit dem Schlaf und wollen deswegen was ändern. Und um gut zu schlafen und auch produktiv zu sein, gibt es dann eben diese ganzen Hacks. Wir wollen ja hier einfach mal so ein bisschen durchgehen.
Ja, und wissenschaftlich hinterfragen.
Das natürlich sowieso. Aber mal vorab, was hat denn der Rhythmus mit unserer Produktivität zu tun und auch was mit unserer Schlafqualität? Weil das ist ja wichtig, erstmal so als Grundlage zu wissen.
Der Chronotyp, also eben diese Präferenz für ein bestimmtes Schlaf- bzw. auch Wachfenster und vielleicht auch für sowas wie ein Produktivitätsfenster, bestimmt eben Tageszeiten, zu denen wir besonders gut schlafen können oder eben auch besonders leistungsfähig sind. Und deshalb finde ich es auch total gut und wichtig, dass man seinen Chronotyp und diese Präferenzen ein bisschen kennt. Mhm. Denn dann kann man ja auch versuchen, das in die Tages- und vielleicht auch Schlafplanung mit einfließen zu lassen.
Schlafplanung, finde ich gut.
Ja, nur nicht zu sehr stressen. Ne? Aber ich bin total gespannt. Sag mal, was wird denn da so gehackt?
Yes, also wir fangen an beim Thema Licht. Da gibt es nach meiner Recherche die meisten Hacks. Mhm. Manche empfehlen zum Beispiel spezielle Brillen, die man am Morgen tragen soll. Und andere geben so Zeiten vor, die man direkt nach dem Aufstehen am Morgen draußen verbringen soll. Also die variieren so ein bisschen je nach Wetter, diese Zeiten. Und dann geht es halt darum, möglichst viel Sonnenlicht abzubekommen. Mhm. Ne? Also wenn quasi bedeckter Himmel ist, dann soll man länger draußen bleiben, so die Idee. Mhm. Und dahinter steckt, du sollst dann nicht nur fitter sein, wenn du diese Regeln befolgst, sondern auch besser, vielleicht sogar früher schlafen können und erholter aufwachen.
Klingt gut, aber könnte auch ganz schön kompliziert werden.
Ja, das könnte es.
Weil ich mir morgens erstmal überlegen muss, was für ein Wetter ist denn heute und wie lange.
Wie lange muss ich in die Sonne gucken, genau.
Ja, genau.
Was macht denn überhaupt das Sonnenlicht mit uns, wenn es auf unsere Augen fällt?
Ich habe es vorher schon gesagt, also Licht am Morgen schubst die innere Uhr an.
Genau.
Und das gilt eben besonders für helles Licht und Sonnenlicht. Und dieses Anschubsen, das bedeutet ja dann auch, dass unsere innere Nacht am Abend ein bisschen früher beginnt. Mhm. Also wir werden am Abend dann auch tendenziell ein bisschen früher müde und können vielleicht sogar früher einschlafen. Und wenn wir früher einschlafen, schlafen wir vielleicht auch länger. Weil meistens ist ja die Aufstehzeit oder die Zeit, wo eben der Wecker klingelt, die ist ja fix. Ja, und wenn wir länger schlafen, dann sind wir vielleicht auch fitter.
Okay.
Hätte ich diese Woche vielleicht auch mal machen sollen, mehr schlafen.
Ja, du empfiehlst es doch immer, Schlaf priorisieren.
Geht ja, immer. Ja, ich bin gut im Tipps.
Wir können also an der Stelle schon mal festhalten, es hat einen Effekt, wenn wir uns morgens hinstellen und so ein bisschen in die Sonne gucken. Und zwar auch auf unseren Abend. Jetzt lass uns aber noch mal kurz beim Morgen bleiben, weil die Versprechung ist ja auch, es macht dann wach und fit in dem Moment. Mhm. Jetzt völlig abgesehen davon, ob man da so auf dem Balkon rumsteht oder ob man eine von diesen super Brillen hat, die einen so anleuchtet. Mhm. Kann das wacher machen? Vielleicht sogar produktiver? Das ist ja die Idee.
Also Licht fördert auf jeden Fall Wachheit, ja. Das ist ganz klar. Und das könnte dann auch für eine bessere Konzentration oder vielleicht auch mehr Produktivität sorgen. Und man muss auch sagen, Licht wirkt sich sehr positiv auch auf die Stimmung aus. Das ist nochmal so ein zusätzlicher netter Nebeneffekt.
Nimmt man mit.
Beziehungsweise zum Beispiel kommt Lichttherapie oder auch so Lichttherapielampen, die kommen ja auch bei so einer saisonal bedingten Depression, also Winterdepression zum Einsatz. Und ja, da spielt das Licht also eine wichtige Rolle eben für die Stimmung. Und ich muss sagen, ich empfehle deshalb auch total gerne, morgens, wenn es irgendwie möglich ist, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule, zur Uni, zur Arbeit zu fahren und beziehungsweise zu gehen oder vielleicht auch eine Station früher aus der U-Bahn oder aus dem Bus auszusteigen und dann den Rest zu gehen, weil dann bekommt man schon, bevor man anfängt zu lernen oder zu arbeiten, eine richtig schöne Dosis Tageslicht ab.
Welchen Effekt hat denn hier das Timing? Also macht das einen Unterschied, ob man sich direkt nach dem Aufstehen dem Sonnenlicht aussetzt, also jetzt so Kaffee, Balkon oder Kaffeegarten oder Kaffeefenster, wenn man nur das hat. Oder ob man das macht, wenn man jetzt vielleicht schon geduscht hat, gefrühstückt hat und dann, wie du sagst, irgendwie aus der U-Bahn früher aussteigt, also vielleicht eine Stunde nach dem Aufstehen oder so.
Also ob jetzt 15 Minuten nach dem Aufstehen so viel besser ist als eine Stunde oder auch vielleicht zwei Stunden, das wurde meines Wissens nie so genau untersucht. Man muss auch sagen, auch das Licht im Tagesverlauf ist ja relevant. Also es ist jetzt nicht alles verloren, wenn man das früh am Morgen halt irgendwie nicht schafft. Und es gibt ja auch Jahreszeiten, zu denen das gar nicht möglich ist vielleicht.
Wenn du dann um 6 Uhr raus musst, dann ist da nichts mit Sonne, genau.
Weil es einfach morgens noch dunkel ist, genau. Ich finde in dem Zusammenhang die Frage auch oft viel wichtiger, was man eigentlich gut in seine Tagesroutinen einbauen kann. Weil wenn ich mir was ganz Unrealistisches vornehme oder etwas, was mich total stresst, weil es einfach nicht in meine Routinen passt, dann gewinne ich am Ende halt auch nichts damit, sondern dann bin ich vielleicht einfach nur unzufrieden mit mir selbst.
Ja.
Oder sag vielleicht auch, ach, das lohnt sich gar nicht, das auszuprobieren, weil das kriege ich eh nicht hin. Deshalb lieber kleinere Brötchen backen und nicht zu verbissen sein.
Kannst du denn was dazu sagen, diese Brillen, ne, die da groß vermarktet werden und so, kosten natürlich irgendwie so auch einiges. Können die denn die Sonne simulieren und den gleichen Effekt erzeugen?
Ja, also es gibt eben auch solche Brillen, die dabei helfen sollen. Da muss ich sagen, also die sehen so ein bisschen abgespaced aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit raustrauen würde. Mein Doktorvater, also der Professor, der meine Doktorarbeit betreut hat, der hat die manchmal auf Partys in der Uni getragen.
Was?
Sei witzig, aus der Grüße gehen raus an Manuel. Da sind kleine Lämpchen so auf Höhe der Augenbrauen verbaut, die dann eben in die Augen leuchten. Und es gab mal eine Studie, die hat solche Brillen verglichen mit einer Tageslichtlampe, also so einer Therapielampe, die man normalerweise einfach vor sich auf den Tisch stellt. Und diese Studie, die hat gefunden, dass Brille und Lampe sich ähnlich auf die Schläfrigkeit und die Aufmerksamkeit ausgewirkt haben. Man muss aber einschränkend sagen, die Untersuchungsbedingungen, die waren ziemlich krass. Die Teilnehmenden wurden nämlich zwischen 5 und 8 Uhr am Morgen untersucht, nachdem sie eine ganze Nacht nicht geschlafen hatten. Ja, weiß nicht, ich hoffe, das lässt sich bei den meisten Menschen nicht so auf alltägliche Situationen übertragen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Sonnenlicht draußen ist, auch an trüben Tagen. Auch wenn man den Eindruck hat, es ist total düster draußen, ist es heller als das, was man von solchen Geräten erwarten kann. Und es ist umsonst.
Ja, das sowieso. Wir bleiben mal bei weiteren Hacks und wir bleiben mal am Morgen. Ich habe mir einen Podcast angehört zu dem Thema und da gibt Andrew Huberman Tipps. Das ist ein Neurowissenschaftler und Associate Professor an der Stanford School of Medicine. Ist hier vielleicht ein Begriff. Und der sagt, am Morgen, da soll man kalt duschen. 2 bis 3 Minuten. Das sorge für eine Adrenalinausschüttung und mache wacher und könne dann damit dafür sorgen, dass man eben seine Schlaf-Wach-Zeit optimieren kann. Also das ist letztlich auch so ein Tipp für alle, die früh aufstehen und wach werden wollen. Ist auch netter Hack, finde ich. Klingt irgendwie überzeugend. Aber was sagst du dazu?
Also Kälte macht schon wach. Das ist natürlich so. Aber ich muss sagen, ich kenne keine Studie, die den Effekt einer kalten Dusche oder irgendwas Vergleichbarem, also man könnte auch Eisbaden gehen lassen, am Morgen auf die innere Uhr untersucht oder sogar den Effekt auf den Schlaf dann untersucht hätte. Also ich habe keine wissenschaftliche Basis für diese Behauptung gefunden. Allerdings muss man auch sagen, also es schadet ja vermutlich nichts. Insofern kann man das gerne ausprobieren. Ich bin allerdings bekennende Warmduscherin und würde dann doch eher aufs Licht setzen.
Also ich fand die Idee auch attraktiv, aber ich muss sagen, in der Umsetzung würde es bei mir definitiv auch hapern. Ja. Aber wir gucken mal auf die Körpertemperatur. Was hat die mit unserer Wachheit zu tun und mit unserem zirkadianen Rhythmus?
Ja, auch die Körpertemperatur, das habe ich vorher auch schon gesagt, die folgt eben diesem zirkadianen Rhythmus der inneren Uhr. Grundlegend kann man einfach sagen, am Tag ist unser Körper genau auch wie die Umgebung wärmer und in der Nacht, da kühlen wir etwas ab. Um die Zeit, zu der unsere Körpertemperatur am Abend am stärksten fällt, da werden wir dann auch so richtig schön müde. Und wenn die Körpertemperatur minimal ist, dann ist auch die Tendenz zu schlafen am höchsten und die Leistungsfähigkeit am geringsten. Also zum Beispiel misst man das dann manchmal mit so Reaktionszeittests, wo man auf ein Signal möglichst schnell eine Taste drücken muss. Und wenn unser Körper dann aber wärmer ist, dann sind wir auch leistungsfähig.
Ist auch so eine gefühlte Wahrheit, oder? Ich finde mal, in so einem eiskalten Raum kann ich irgendwie schwer mich konzentrieren und arbeiten.
Ja, wobei ich finde, so Kälte ist manchmal gar nicht unangenehm, wenn man irgendwie die Nacht davor nicht geschlafen hat. Also ich empfehle das auch manchmal meinen Patientinnen und Patienten, die ja, weil sie eine Schlaferkrankung haben, teilweise wirklich sehr, sehr müde sind auch am Tag. Und dann empfehle ich schon auch mal Kälte, also auch vielleicht so kaltes Wasser über die Unterarme laufen lassen, wenn man das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt irgendwie kurz vorm Einschlafen.
Ja, das würde ich vielleicht teilen bei Autofahrten, wenn man irgendwie merkt, boah, irgendwie jetzt brauche ich mal Frischluft und ein bisschen Kälte. Wir bleiben noch bei den Hacks. Sport am Morgen empfiehlt Huberman auch in diesem Podcast, eben um die Körpertemperatur anzuheben. Da können wir, glaube ich, alle schon mal festhalten, natürlich bringt das was. Aber was sagst du denn allgemein zu diesen Hacks und ihrem Einfluss auf den Rhythmus?
Ja, also da ist schon was dran. Also körperliche Aktivität kann eben auch den zirkadianen Rhythmus, die innere Uhr beeinflussen. Beim Sport gibt es eine ganz gut kontrollierte Studie, die den Einfluss von Sport so zu verschiedenen Tageszeiten auf die innere Uhr und damit eben auch möglicherweise auf den Schlaf-Wach-Rhythmus untersucht hat. Und die hat gefunden, dass man entweder am frühen Morgen oder auch, die gute Nachricht für dich und mich, am Nachmittag, also so vielleicht zwischen Mittagessen und Kaffee und Kuchen, die größten Effekte auf die innere Uhr hat, wenn man am Abend früher müde werden will.
Ah.
Also ich bin dann definitiv Team zwischen Mittagessen und Kaffee und Kuchen und nicht irgendwie um 7 Uhr morgen. Aber ja.
Ja, okay, das würde heißen, wenn man um 7 Uhr morgens oder bei Kaffee und Kuchen um die Uhrzeit irgendwie laufen geht, irgendeine Krafttrainingseinheit macht oder so, dann kann man vielleicht früher schlafen.
Ja, komm.
Noch einer von den Tipps, die ich gefunden habe, Kaffee erst 90 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen. Realitätscheck, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber das ist hier der Tipp. Das soll das Tief am Mittag verhindern.
Also ich glaube, die Idee ist, dass man, wenn man den Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen trinkt, sondern ein bisschen später, dass der dann auch länger wirkt und man deshalb am Nachmittag nicht noch einen zweiten, ich weiß gar nicht, wie man mit zwei Kaffee am Tag übersteht, aber gut, einen zweiten Kaffee braucht, der dann möglicherweise aber am Abend den Schlaf stört. Mhm. Weil klar, wenn man zu spät eben noch Kaffee trinkt, dann hat das möglicherweise negative Auswirkungen auf den Schlaf. Ich habe mich dann neulich auch mit meiner lieben Kollegin Caroline drüber unterhalten. Sie ist nämlich die Koffeinexpertin bei uns im Team und wurde auch irgendwie von einer Journalistin, glaube ich, mit eben genau dieser Aussage konfrontiert. Also soll man das machen und was ist da die wissenschaftliche Basis?
Ja.
Und sie hat da total viel dazu recherchiert, eben um so eine wissenschaftliche Basis für diese Empfehlung von Andrew Huberman zu finden. Sie hat sich da aber sehr schwer getan, hat sie gesagt. Insofern würde ich sagen, man kann es ausprobieren, ja. Aber es ist auch vollkommen okay, seinen Kaffee direkt nach dem Aufstehen zu trinken.
Okay, da können wir sagen, zu diesem Hack, es gibt keine wissenschaftliche Basis, also trinkt ihn einfach, wenn es euch Bock macht. Und vielleicht ist es später, aber vielleicht ist es auch früher. Huberman sagt auch, dass mit diesen Tipps sich auch eine Eule, also ein sehr später Schlaftyp, an frühes Aufstehen langsam gewöhnen kann. Christine, mein Reflex wäre da jetzt direkt sozusagen, nee, das geht doch gar nicht, Chronotyp. Das ist ja auch irgendwo genetisch. Mhm. Aber andererseits, es klappt ja auch, wenn wir zum Beispiel morgen nach L.A. fliegen oder auf die Fidschis.
Genau, können wir uns auch anpassen.
Ja, eben genau. Mhm. Also bitte erklär doch mal diese Unterschiede, weil das ist doch gar nicht so leicht auseinanderzuhalten.
Also der Chronotyp. Nochmal, das ist eben diese zeitliche Präferenz für ein Schlaf- und ein Wachfenster und auch noch andere Dinge, der ist wirklich in weiten Teilen genetisch festgelegt. Aber, und davon hatten wir es ja vorher auch schon, wir leben halt nicht in einer dunklen Höhle, abgeschottet von der Außenwelt, sondern wir erhalten ja Infos aus der Umgebung, die uns helfen, uns eben mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde zu synchronisieren. Mhm. So können wir auch wenn unser innerer Rhythmus ein bisschen länger oder kürzer ist als 24 Stunden, in diesem 24-Stunden-Rhythmus der Erde leben. Der Chronotyp ist also das Ergebnis eines Zusammenspiels von Genetik, innerer Uhr und sogenannten Zeitgebern in der Umwelt, also die uns die Zeit des Tages signalisieren. Der stärkste Zeitgeber, den wir kennen, ist das Licht. Und weil unsere innere Uhr eben mit der Umwelt in Kontakt steht, können wir uns eben auch recht gut an andere Zeitzonen anpassen, wenn wir zum Beispiel nach LA oder auf die Fidschis fliegen. Aber auch dort werden wir wieder einen bestimmten Chronotyp haben. Nicht zwangsläufig den gleichen wie zu Hause, aber es ist gut möglich, dass sich auch der gleiche wieder einstellt. Huberman hat aber nicht ganz Unrecht. Wenn wir Dinge wie Licht oder Bewegung oder auch Zeiten der Nahrungsaufnahme klug einsetzen, dann können wir unseren Chronotyp ein bisschen zumindest verändern. Aber eine Eule wird damit einfach nie zu einer Lerche oder umgekehrt.
Aber das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis. So eine kleine Veränderung, die geht.
Ja, genau.
Wir gehen den Tag mal weiter durch. Wir sind jetzt am Abend und da kommen wir noch mal auf das Thema Licht und Brillen. Jetzt geht's um die Brillen, die blaues Licht rausfiltern sollen. Einige kennen die sicher, die werden ja auch bei OptikerInnen angeboten. Sollen die Augen.
Ich werde auch jedes Mal gefragt.
Ob du eine haben willst?
Naja, ob ich blaulichtfilternde Gläser haben will.
Ja, genau, stimmt, das kann man aussuchen, ne? Die sollen den Augen von Menschen helfen, die so viel am Computer sitzen, zum Beispiel. Aber sie sollen eben auch dafür sorgen, dass wir unseren Rhythmus nicht stören. Und auch hier, lass uns mal ganz kurz grundsätzlich werden. Warum ist blaues Licht für uns so ein Thema?
Blaues Licht oder man müsste eigentlich korrekterweise sagen, kurzwelliges Licht, weil es muss gar nicht blau aussehen, um eine Wirkung auf uns und unseren Rhythmus zu haben. Dieses Licht, das ist ein Signal für die innere Uhr, dass es eigentlich noch Tag sei und noch gar nicht so spät. Anders gesagt, das blaue oder kurzwellige Licht verzögert unsere innere Uhr am Abend. Und die Sorge ist deshalb, dass dieses Licht, das zum Beispiel eben auch von Bildschirmen, von Handys oder Tablets oder Computern kommt, dass das uns wach hält.
Ob dieses Licht wirklich wach hält, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber du hast mir gesagt, es gibt da so ganz verschiedene Brillen. Das habe ich noch im Kopf. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Gib uns da doch bitte mal einen Überblick in Sachen Wirkung.
Also man kann sich da echt in Details verlieren und jedes Brillenglas ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber so ganz grundsätzlich ist das kurzwellige Licht oder manchmal sagt man eben auch blaues Licht was. Das wollen wir am Tag haben. Da braucht es die innere Uhr und es kommt ja auch im natürlichen Sonnenlicht vor und hat zum Beispiel auch eine positive Wirkung auf unseren Schlaf. Deshalb würde ich wirklich davon abraten, in normalen Brillengläsern Blaulichtfilter zu nehmen, weil diese Brillen, die tragen wir ja auch durchaus am Tag. Und Computerbildschirme, die sind ja geprüft. Also da gibt es Grenzwerte. Da würde ich mir jetzt auch nicht so große Sorgen machen, dass es sich negativ auf den Rhythmus irgendwie auswirkt. Am Abend ist es ein bisschen eine andere Sache. Wenn man da das Gefühl hat, man reagiert sehr stark auf dieses kurzwellige Licht, dann kann man durchaus eine Brille tragen, die dieses kurzwellige Licht oder blaue Licht herausfiltert. Die haben dann in der Regel aber auch keine klaren Gläser mehr, sondern eher so bernsteinfarbene. Also das sieht auch so ein bisschen lustig aus. Da muss man aber auch sagen, ich weiß nicht, dieser Father of Biohacking, was seine Brille da kostet, aber die gibt's echt auch im Baumarkt für 30 bis 40 Euro. Da muss man nicht viel Geld ausgeben.
Ja, und da muss man die auch nicht aus den USA liefern lassen.
Ja, genau.
Ich meine, wir machen hier keine Kaufberatung, aber hey, ihr habt das gehört. Fußballspieler Erling Haaland von Manchester City, der hat ja mal in einem Podcast gesagt, dass er auch so eine Blaufilterbrille trägt am Abend, damit er eben nicht so hellem Licht ausgesetzt ist und dann gut schlafen kann. Lass uns bitte im Detail jetzt mal gucken. Du hast gesagt, ja, man ist da empfindlich, man kann dann im Baumarkt shoppen, aber was bringt es denn dann in Summe?
Man muss zunächst mal sagen, Menschen unterscheiden sich ziemlich stark dahingehend, wie empfindlich sie gegenüber diesem kurzwelligen Licht am Abend sind. Also wenn man das Gefühl hat, das beeinflusst den eigenen Schlaf nicht, dann kann es auch gut sein, dass man da einfach nicht so empfindlich ist. Insgesamt sind in Studien die Effekte dieses kurzwelligen Lichts, insbesondere auf den Schlaf, eher klein. Und man darf auch dieses Licht am Abend nicht ganz unabhängig vom Licht am Tag sehen. Also wenn man am Tag schon viel Licht abbekommen hat, dann ist die innere Uhr am Abend durch dieses künstliche Licht gar nicht mehr so leicht zu verwirren. Okay. Insofern, man kann da nicht so eine pauschale Empfehlung für oder gegen diese Brillen abgeben. Wie bei vielen Dingen, ich glaube, man kann das mal ausprobieren. Aber wenn man dann auch sagt, hey, irgendwie, nee, also es bringt es jetzt auch nicht, dann muss man sich auch keine Sorgen machen. Das ist auch völlig okay.
Der Father of Biohacking, über den wir ja jetzt eben schon mehrfach geredet haben, der diese Brillen auch selber entworfen hat, der sagt, der trägt
und verkauft,
die Brille nicht nur, weil das so einen Einfluss auf seinen Schlaf hat, sondern er sagt auch, er fühlt sich dann energetischer so am Tag. Also ich glaube, er meinte irgendwie twice as much energy oder so war, glaube ich, die Formulierung, die ich in seinem Video gehört habe. Was sagst du dazu?
Ja, wie gesagt, also wenn er das am Abend trägt, völlig okay. Wenn er sagt, ich bin da sensibel gegenüber diesem kurzwelligen blauen Licht, das stört meinen Schlaf und ich merke da was und das macht meinen Schlaf besser und ich fühle mich dann auch energetischer, okay. Aber ich muss zugeben, ich finde es schwer vorstellbar, dass das für ihn jetzt so eine life-changing Erfahrung war. Vielleicht sind da auch noch ein bisschen andere Faktoren am Werk, dass man ja vielleicht insgesamt mehr auf seinen Schlaf auch achtet, dem eine höhere Priorität einräumt. Und ich meine, er verdient halt auch Geld damit. Also wäre ja blöd, wenn er sagen würde, es hilft nicht.
Ja. Aber ich meine, für alle, die uns jetzt zuhören, die so an ein bisschen Circadian Hacking irgendwie interessiert sind, kann man ja auch sagen, hey, man kann am Abend auch einfach zu grelles Licht meiden. Mhm. Ich habe teilweise gelesen, wenn man da so ein bisschen dahinter geht, dann sagt man halt, hey, abends, ich gucke kein Fernsehen, ich lese einfach ein Buch. Also das dürfte ja auch einen Effekt haben, oder?
Ja, genau. Also ich empfehle immer, am Abend den Nachtschichtmodus zu nutzen, am Laptop oder am Handybildschirm. Viele haben das ja auch automatisch einfach eingestellt und man kann es auch wirklich empfehlen, auch die Helligkeit zu reduzieren, dann sollte man in der Regel schon relativ safe sein. Und klar, beim Lesen ist es ja auch so, es ist vielleicht auch eine Aktivität, die man eher beendet als eine Folge der Lieblingsserie, die gerade jetzt automatisch gestartet wurde. Das machen ja auch manche Programme ganz gerne. Weil was man nicht vergessen darf, ist, wir machen ja auch am Abend etwas am Laptop, am Handy. Es ist ja nicht nur so, dass wir da in dieses Licht reinschauen und nichts tun, sondern wir haben ja irgendwelche Apps offen, wie Instagram oder TikTok und die sind nun mal so designt, dass es uns schwerfällt, dann auch das Ding irgendwie zuzuklappen oder wegzulegen.
Kommen wir zu meinem Lieblingsthema Essen. Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der sagt in einem Interview das hier.
Ich versuche nach 20 Uhr eigentlich dann auch nichts mehr zu essen. Maximal dann trinken. Ein Tee hilft eigentlich auch ganz gut. Ich habe sogar frische Kamillen hier zu Hause aus der Türkei von meiner Oma.
Und das findet sich dann in einem Interview zum Thema Biohacking. Ich hätte jetzt gesagt, super, das ist doch Schlafhygiene, einfach mit so einem fancy Stempel drauf. Was sagst du?
Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
Okay, haben wir das schon mal festgehalten. Aber für alle, warum ist es sinnvoll, abends nicht schwer zu essen?
Ja, schwer verdaulich ist, also zum Beispiel sehr fettige Mahlzeiten, da hat unser Körper dann einfach ganz schön mit zu tun. Das kann auch ein Stressfaktor sein, der einen nicht so gut einschlafen lässt. Und so ein voller Bauch, der ist ja manchmal auch einfach nicht besonders angenehm. Also persönlich finde ich das zum Beispiel, wenn ich dann so auf der Seite liege, das drückt dann manchmal schon so ein bisschen. Mhm.
Kann sowas denn den Rhythmus beeinflussen? Du hast es eben schon so ganz leicht anklingen lassen, als wir über Mahlzeiten so am Rande geredet haben.
Ja, auch der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme, der kann schon auch eine Auswirkung haben auf den inneren Rhythmus. Wie groß dieser Effekt aber ist, insbesondere zum Beispiel im Vergleich zu Licht, das finde ich schwer abzuschätzen. Also Licht ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr viel stärkerer Einflussfaktor. Ich finde aber, es lohnt sich auch immer so im Rahmen von der Schlafhygiene, also schlaffördernden Verhaltensweisen, einfach mal auch drauf zu schauen, wie esse ich denn, zu welchen Zeiten esse ich? Esse ich am Abend vielleicht noch sehr viel? Und dann kann man ja auch mal ausprobieren, ob, wenn man das jetzt anders macht, ob sich dann auch im Schlaf etwas verändert, vielleicht sogar zum Positiven. Aber auch bitte da nicht zu streng mit sich sein.
Okay, einen letzten Hack möchte ich mit dir noch durchgehen. Da sind wir bei der Nacht angekommen. Ich fand das so abgefahren. Ein Mäuseexperiment, das soll gezeigt haben, dass Lichtimpulse in der Nacht den Rhythmus verschieben können und dafür sorgen können, dass die Mäuse von alleine früher aufwachen. So, ich habe da sehr viele Fragen. Christine, was ist das für eine Studie? Ist sie seriös und ist sowas auf Menschen übertragbar?
Ja, da sind wir jetzt wieder beim Thema Licht. Und dieses Mal sind es eben ganz kurze Lichtblitze, die durch die geschlossenen Augenlider sogar während des Schlafens angewendet werden. Und ja, das ist total seriös und da gibt es ein paar Studien dazu und ich kenne die KollegInnen teilweise auch. Letztes Jahr wurde da eine Studie auch veröffentlicht, die das beim Menschen untersucht hat. Also eben genau diese kurzen Lichtblitze, 2 Millisekunden, also 2/1000 Sekunden dauern die nur. Die bekommt man alle 15 Sekunden für eine Stunde am Anfang der Nacht. So war das eben in dieser Studie. Mhm. Und zwar durch die geschlossenen Augen. Also im Idealfall schläft man einfach schon und bekommt davon gar nicht merklich irgendwas mit. Allerdings muss man sagen, das hat die innere Uhr verzögert. Das hat also potenziell dafür gesorgt, dass die Teilnehmenden am Abend nach der Behandlung später müde wurden. Und das ist eigentlich nicht das, was man sich wünscht. Meist möchte man eher früher müde werden, früher einschlafen, damit man dann eben mehr Zeit zum Schlafen hat, bis am Morgen der Wecker klingelt.
Ja, du meinst, dass die Menschen wurden in einer Nacht behandelt, haben das gar nicht mitbekommen und am nächsten Tag sind sie später müde geworden.
Ja, aber hier haben die, das, wann sie müde wurden, dann gar nicht untersucht, aber die haben eben die innere Uhr gemessen. Mhm. Also das macht man dann übers Melatonin. Die haben also die innere Uhr an einem Abend gemessen, dann kamen die Lichtblitze in der Nacht und dann haben sie die innere Uhr nochmal am zweiten Abend gemessen. Und da haben sie dann eben festgestellt, dass die innere biologische Nacht später begonnen hat.
Oha, okay. Also das wäre eher so eine Möglichkeit, wenn man unter seinem eigenen Lerchendasein leidet, ja? Also wenn man denkt, boah, ich bin doch ein viel zu früher Typ. Ich muss doch immer schon um, weiß ich nicht, 20.30 Uhr ins Bett. Mhm. Helft mir doch bitte, damit ich bis 21.30 Uhr irgendwie durchhalte. Gut, aber wahrscheinlich diese Probleme haben Menschen wahrscheinlich eher weniger. Jetzt müssen wir aber endlich mal über die Benefits sprechen, die sich Leute erhoffen, die Circadian Hacking oder Biohacking machen. Ich sag mal so. Nach dem eigenen Rhythmus zu leben, das soll ja schon dafür sorgen, dass Menschen auch länger leben und vielleicht ja auch Gewicht verlieren können oder glücklicher sind oder produktiver sind, oder?
Big promises, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich will mal damit anfangen. Wir sind dann möglicherweise ausgeschlafener, zufriedener und fühlen uns auch in der Schule, in der Uni oder bei der Arbeit besser. Also ist ja auch schon was.
Ja.
Wie groß die Effekte sind, das ist natürlich schwer abzuschätzen und ist natürlich auch super individuell. Positive Effekte auf die Gesundheit sind auch möglich, aber auch da spielen natürlich andere Dinge auch noch mit eine Rolle.
Jetzt befinden wir uns aber ja in diesem Hacking-Bereich, ja, den Rhythmus hacken. Was kann das Hacking zu diesen positiven Effekten beitragen?
Also wir leben durch das Hacking nicht unbedingt mehr entsprechend des eigenen Rhythmus. Aber wir passen unseren Rhythmus besser an die gesellschaftlichen Rhythmen an. Das wäre ja eben genau das Ziel von diesem Circadian Hacking. Und das kann schon auch dazu führen, dass man sich auch besser fühlt. Man muss aber dazu sagen, die Wirkung dieser ganzen Methoden, die hält nur ganz kurz an. Das ist wirklich was, wenn man da dauerhaften Effekt auch haben möchte, dann muss man das auch dauerhaft anwenden.
Würdest du sagen, wer das spannend findet, soll es einfach mal testen?
Ja, also ich finde, man kann es durchaus mal ausprobieren. Ich würde jetzt aber dafür kein Geld ausgeben, das muss ich auch zugeben.
Okay, das heißt, wir sind eigentlich bei einem kostenfreien Morgens ins Licht, ja?
Mhm.
Nicht so spät Kaffee trinken, haben wir auch drüber geredet.
Mhm.
Vielleicht sich so eine Blaufilterbrille im Baumarkt kaufen, wenn man merkt, dass es einen abends irgendwie stört. Und man kann auch ein bisschen die Sportzeiten beeinflussen.
Ja, genau. Wenn man das Gefühl hat, das hilft einem, dann ist da wirklich nichts dagegen einzuwenden. Ich glaube, man sollte sich einfach nicht stressen.
Kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ach, über den Mythos wollte ich mit dir eigentlich schon voll lange reden. Und jetzt bin ich hier im Zuge dieser Recherche wieder drauf gekommen. Wer im falschen Schlafstadium geweckt wird, ist den ganzen Tag gerädert. Was ist da dran?
Wenn wir aus dem Tiefschlaf oder auch aus dem Leichtschlafstadium 2, also das ist quasi so das mittlere Schlafstadium, geweckt werden, da findet man in Studien, dass wir da mehr Schlaftrunkenheit haben. Also wir brauchen ein bisschen länger, um uns richtig wach zu fühlen. Wenn wir aus dem REM-Schlaf geweckt werden, also dieses Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen und den intensiven Träumen, dann sind wir ein bisschen schneller fit.
Mhm.
Dass wir aber, wenn wir aus dem falschen Stadium, also vielleicht sowas wie eben Tiefschlaf oder Leichtschlafstadium 2 geweckt werden, dass dann der ganze Tag schon mit dem Aufstehen gelaufen sein soll, finde ich nach allem, was ich weiß, ein bisschen schwer vorstellbar.
Christine, für alle, die jetzt nicht Überschlafen-Ultra-Hörerinnen und Hörer sind, musst du kurz noch sagen, warum du Leichtschlafstadium 2 gesagt hast.
Genau, also wir haben eigentlich zwei Leichtschlafstadien. Das erste ist so ein super leichtes Schlafstadium. Das ist so, wenn man gerade beim Einschlafen ist, da schwankt man auch noch so ein bisschen zwischen Wachsein und dann döst man so ein bisschen weg und dann ist man nochmal wach und dreht sich nochmal um. Und das ist auch das Stadium, da haben manche Menschen gar nicht das Gefühl, dass sie geschlafen haben. Also wenn man sie dann aufweckt, dann sagen sie, oh nee, ich bin mir gar nicht so sicher. Im Schlafstadium 2, das ist immer noch Leichtschlaf, aber das ist so das erste richtige Schlafstadium. Also da haben wir dann auch meistens das Gefühl, ja, jetzt haben wir geschlafen, wenn wir daraus aufgeweckt werden.
Super. Aber zurück nochmal zum Aufwachen. Ganz generell wird im Biohacking ja viel auf so Gadgets gesetzt. Uhren zum Beispiel, um den Schlaf zu tracken. Oder so Ringe gibt es ja auch. Und eben auch Apps, die das vermeintlich richtige Schlafstadium erkennen sollen, um einen zur optimalen Zeit zu wecken. Was würdest du dann als Schlafforscherin dazu sagen? Braucht man nicht?
Also, um jetzt mal bei diesen Weckern zu bleiben, wissenschaftlich nachgewiesen ist ein Nutzen von solchen Weckern, die einen da im vermeintlich richtigen Schlafstadium wecken sollen, nicht. Ist, glaube ich, eher eine Spielerei. Aber wenn man das Gefühl hat, es hilft, warum nicht? Generell denke ich, gibt es ein paar Dinge, die können alle von uns beachten und die verbessern möglicherweise auch den Schlaf. Die findet man eben unter diesem Stichwort Schlafhygiene, kann man einfach mal googeln, da findet man auf jeden Fall was. Um die umzusetzen, braucht man aber keine potenziell teuren Gadgets. Gadgets können zwar vielleicht helfen, damit man so dran bleibt und wirklich was für den eigenen Schlaf tut, aber umsetzen muss man es dann letztlich ja trotzdem selbst. Und man sollte in jedem Fall vermeiden, den Schlaf kontrollieren zu wollen, denn das führt nur zu Stress.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Ich nehme daraus mit, dass Wissen über den zirkadianen Rhythmus und wie man ihn beeinflussen kann, hilfreich sein kann, besonders in Situationen, wo man zum Beispiel den Einschlafzeitpunkt ein bisschen vorverlagern möchte oder wenn es darum geht, dass man sich schneller an eine neue Zeitzone anpasst, also wenn man Jetlag hat. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, sich nicht zu stressen und einfach entspannt zu bleiben. Und was nimmst du mit?
Ich nehme daraus mit, dass die Tasse Kaffee auf dem Balkon am Morgen aus sehr vielen Gründen eine gute Sache ist. Und mir war ehrlicherweise auch nicht klar, dass wir über den Sport zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich was ändern können an unserem Rhythmus. Also so ein Sport um die Kaffee- und Kuchenzeit, den werde ich mir irgendwann, wenn es mit meinem Arbeitsrhythmus passt, dann auf jeden Fall gönnen, wenn ich früh einschlafen möchte. Wir hoffen natürlich an der Stelle, dass ihr euch das irgendwie auch mal gönnen könnt. Etwas, was eurem Rhythmus gut tut. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns sonst noch irgendwas wissen lassen wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Über schlafen@deutschlandfunknova.de ist unsere Adresse. Und bis dahin würde ich sagen, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.